Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Mit dem Wochenspruch aus Offenbarung 1, Vers 18 begrüßen die Kirchenräte, die Gemeinden und alle Gäste zu diesem Gottesdienst am Ostermontag. Lektorin Liane Zwaffring-Wemmenhove leitet diesen Gottesdienst. An der Orgel begleitet uns Albert Ahrens. Es singen für uns Rita Kempkers, Gesine Derks, Ingo Derks und Harald Jacobs. Die Technik wird von Herbert Derks und Hans Wachtmeister geleitet. Die Kollekte heute ist für die innere Mission bestimmt. Mitteilungen beider Gemeinden. Nach diesem Gottesdienst findet sich auf dem YouTube-Kanal ein Kindergottesdienst des reformierten Kindergottesdienstes. Einladen möchten auch der altreformierte Kigo zum Osterspaziergang. Die Geschichte der Emmaus-Jünger wird in Wort und Bild dargestellt. Die Route ist noch heute ausgeschildert. Start ist am reformierten Friedhof. Die Kirchenräte beider Gemeinden haben die Absage der Präsenzgottesdienste bis einschließlich 18. April beschlossen. Die sonntäglichen Gottesdienste werden um 10 Uhr als Livestream aus der evangelisch-altreformierten Kirche oder als Videoaufzeichnung aus der reformierten Kirche übertragen. Da die Präsenzgottesdienste entfallen, verweisen wir herzlichst auf die Kollekten per QR-Code oder Überweisung auf das Kirchenkonto. Die Kontonummern beider Gemeinden entnehmen Sie bitte dem Gemeindebrief. Wer keine Überweisung tätigen kann, aber trotzdem etwas spenden möchte, darf sich gerne beim Kirchenrat oder bei Pastorin Franke melden. Einladen möchten wir zum nächsten Gottesdienst, der als Videoaufzeichnung aus der reformierten Kirche ab Sonntag um 10 Uhr auf dem YouTube-Kanal zu sehen ist. Leiten wird diesen Frau Pastorin Franke. Die Kollekte ist dann für die Suchtberatung des diakonischen Werkes bestimmt. Wir wünschen uns nun einen gesegneten Gottesdienst.
Auch ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Online-Gottesdienst. Wir feiern ihn auch zu Hause vor den Bildschirmen, in der Gemeinschaft der Heiligen und im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir dürfen uns gewiss sein, unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt, ein Werk seiner Hände. Mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Unser heutiger Eingangspsalm ist Psalm 9. Wir singen daraus die Verse 1, 6 und 7. Psalm 9, Vers 1, 6 und 7.
Thank you.
Wir beten. Barmherziger und ewiger Gott, Vater im Himmel, du bist wahrhaftig auferstanden. Was für eine frohe Botschaft ist das doch. Wir sollten uns so sehr darüber freuen, dass wir aufgrund dieser guten Nachricht unser Leben komplett umkrempeln. Dein Sieg über den Tod kann unserem Leben eine ganz neue Wendung geben. Wir können uns sicher sein, dass du das erste Wort hattest und irgendwann auch das letzte Wort haben wirst. Bis dahin hast du aber einen klaren Auftrag an uns. Wir sollen von dir und von der Auferstehung Jesu Christi erzählen, nicht mehr und nicht weniger. Eine klare Ansage, unmissverständlich. Und doch setzen wir sie nur allzu oft nicht um. Vielleicht hören wir gar nicht richtig hin, wenn du sprichst, sind abgelenkt durch andere Ansagen, die uns erst einmal wichtiger oder dringender erscheinen. Wir hören jeden Sonntag, dass du unser Herr und Heiland bist. Aber ist unser Herz so voll davon, dass wir gar nicht anders können, als davon zu erzählen? Sind wir nicht viel zu oft anderweitig beschäftigt und besorgt? Du, treuer Vater, du weißt es. Du weißt, was uns beschäftigt. Du wartest darauf, dass wir unsere Sorgen mit dir teilen und du bist immer für uns da. Vergib uns, wenn wir Nebensächliches für wichtig halten und dich, die Hauptsache, in den Hintergrund rücken. Vergib uns, dass wir schweigen, wo wir reden sollen. Vergib uns Geschwätzigkeit, wo wir nur das Wesentliche sagen müssen. Vergib uns, dass wir nicht immer gute Erzähler deiner Heilsbotschaft sind. Vergib uns unsere Schuld, nicht weil wir es verdient hätten, sondern aus lauter Gnade. Amen. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. An dieser Stelle wird normalerweise die Weisung gelesen. Meistens hören wir die 10 Gebote aus dem Alten Testament oder das Doppelgebot der Liebe aus dem Neuen Testament. Damit werden wir daran erinnert, dass Gott es gut mit uns Menschen meint. Er hält seine schützende Hand über uns und gibt uns eine Anleitung für das Leben, damit es für uns und für andere zum Segen wird. Heute hören wir hier eine Frage aus dem Heidelberger Katechismus. In der Antwort werden Sinn und Zweck von Jesu Auferstehung erklärt. Jesus ist auferstanden, weil Gott es gut mit uns meint. Nur durch die Auferstehung Jesu hat unser Leben Sinn, für uns und für andere. Wir lesen Frage 45 aus dem Heidelberger Katechismus.
Was nützt uns die Auferstehung Christi? Erstens, Christus hat durch seine Auferstehung den Tod überwunden, um uns an der Gerechtigkeit Anteil zu geben, die er uns durch seinen Tod erworben hat. Zweitens, durch seine Kraft werden auch wir schon jetzt erweckt zu einem neuen Leben. Drittens, die Auferstehung Christi ist uns ein verlässliches Pfand. Amen.
Diese recht komplizierte Antwort wurde noch etwas einfacher in Lied 560 versprachlicht. Wir singen und hören Lied 560, Strophe 1 bis 5. wollen beten. Gnädiger und heiliger Gott, nun wollen wir auf dein Wort hören. Gib uns Weisheit, dich zu erkennen. Gib uns Eifer, dich zu suchen. Gib uns Augen, dich zu sehen. Gib uns ein Herz, über dich nachzudenken. Gib uns Leben, dich zu verkündigen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Die heutige Predigt stammt von Martin Vogt, Pastor Martin Vogt aus Sundern im Sauerland. Die Schriftlesung ist zu finden im letzten Kapitel des Markus-Evangeliums. Ich lese gleich Markus 16, die Verse 1 bis 8. Wir haben diese Verse bereits gestern überdacht. Macht nichts, beide Predigten ergänzen sich ganz wunderbar. Markus 16, Vers 1 bis 8. Jesu Auferstehung. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Als Lied zur Predigt hören wir Lied 107, die Verse 1 bis 3.
Thank you.
Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagte niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Ja, liebe Gemeinde, stellt euch das einmal vor. Die soeben gehörten Verse bildeten das Ende des ursprünglichen Markus-Evangeliums. Man ist sich darüber einig, dass die Verse 9 bis 20 erst im 2. Jahrhundert an das ursprüngliche Evangelium angehängt wurden. Und damit hat man eine wichtige Entscheidung getroffen. Das Markus-Evangelium ist das älteste Evangelium und Grundlage für das Evangelium nach Matthäus und Lukas. Es endete ursprünglich mit den Worten: Sie, die Frauen, gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagte niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Aber das würde ja bedeuten, Jesus ist auferstanden und keiner hätte es weitererzählt. Das Grab ist zwar leer, der Stein ist zur Seite gerollt, der Engel richtet den Frauen seine Botschaft aus, aber es wäre alles umsonst. Denn diese Botschaft wäre nicht weitergegeben worden. Die Jünger hätten also nach wie vor geglaubt, Jesus sei tot und gescheitert. Sie wären zurück in ihre Heimatstätte gegangen, zu ihrer Familie, zur alten Arbeit, und sie hätten sich wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens anhören müssen, was für ein lächerlicher Messias das wohl gewesen sei, dem sie damals nachgelaufen waren. Die Pharisäer, Schriftgelehrten und hohen Priester, die wären froh gewesen, diesen elenden Unruhestifter endlich los zu sein, und sie hätten sich wieder in Ruhe um den Tempeldienst und um die Auslegung des Wortes Gottes gekümmert. Und Pilatus hätte zwar unangenehme Erinnerungen an den Prozess gegen Jesus, aber er hätte weiterhin geglaubt, seine Hände in Unschuld gewaschen zu haben. Er wäre seinem Tagesgeschäft nachgegangen und im Übrigen auf einen unschuldig Verurteilten mehr oder weniger kam es bei Pilatus auch nicht mehr an. Denken wir diesen Gedanken noch ein bisschen weiter. Die Frauen und Jünger hätten nichts von Jesu Auferstehung erzählt. Es hätte dann keine Missionare gegeben. Die Bekehrung von Paulus wäre auch ausgefallen. Und das ganze Neue Testament wäre nie geschrieben worden. Sie ahnen es schon, liebe Gemeinde, wir würden heute auch keinen Gottesdienst feiern. Die Kinder hätten heute und gestern wohl kaum bunte Eier im Garten gefunden. Denn Ostern hätte zwar stattgefunden, wie es Gottes Plan entsprach, aber keiner wüsste was davon. Es gäbe also nichts zu feiern. Es gäbe ja ohnehin kein Christentum, denn niemand hätte die Botschaft von Christus unter die Leute gebracht. Vielleicht würden wir dann heute noch irgendwelchen altgermanischen Religionen nachhängen, wilde Götter anbeten und uns tolle Geschichten von Fabelwesen erzählen. Auf jeden Fall wären wir keine Christen. Es gäbe keine der drei Kirchen hier in Lahr. Niemand würde getauft. Abendmahl würden wir auch nicht feiern. Das alles und noch viel mehr wäre eingetreten, wenn das letzte Wort gewesen wäre: Sie sagte niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Dann wäre, wie Paulus es jetzt im ersten Brief an die Korinther geschrieben hat, unsere Predigt vergeblich. Und dann wäre auch euer Glaube vergeblich. Nun ist es aber anders gekommen. Die Frauen haben ihre Angst überwunden und den Jüngern erzählt, was sie gesehen haben. Die Jünger haben ihnen das erstmal nicht geglaubt. Ist ja bis heute nichts Ungewöhnliches, dass die Auferstehung Jesu in Zweifel gezogen wird. Aber dann ist Jesus auch den Jüngern erschienen. Und da blieb ihnen nichts anderes übrig, als zu glauben, dass Gott Tote zum Leben wecken kann. Und schließlich haben sie sich auch getraut, diese unglaubliche Botschaft den Menschen zu erzählen. Also, ist doch alles gut gegangen. Warum mache ich hier dann auf der Kanzel in der Kirche so ein Heckmeck? Weil an dieser Geschichte deutlich wird, was an Ostern wichtig ist. Und dabei geht es um zwei Dinge. Das erste ist so naheliegend wie unverzichtbar. An Ostern ist wichtig, dass Jesus auferstanden ist. Ganz ohne menschliches Zutun hat Gott Jesus von den Toten auferweckt. Das ist es, worauf wir Christen uns verlassen dürfen. Und das ist es, womit die Geschichte des Christentums beginnt und worauf unser Glaube bis heute aufbaut. Weil Gott Jesus auferweckt hat, taufen wir Menschen. Wir sprechen regelmäßig das apostolische Glaubensbekenntnis, heute in diesem Gottesdienst und auch sonst übers Jahr verteilt. Denn dabei geht es nicht darum, die Menschen in ein christliches Weltbild zu pressen. Wir machen diese Taufen, überhaupt jeden Gottesdienst, damit deutlich wird, dass Gott uns in dieser Welt nahe ist, dass er uns annimmt als seine Kinder, dass wir zu ihm kommen können mit allem, was uns bewegt und dass er uns auch vergibt, wenn wir Mist bauen. Vorausgesetzt, dass wir aufrichtig unsere Schuld zugeben. An Ostern wird deutlich, dass Gott total mächtig ist, mächtiger noch als der Tod, und dass Gott voller Liebe steckt. Er könnte fast platzen vor lauter Liebe, so voll ist er davon. Das ist das eine, was an Ostern wichtig ist. Das Ereignis, das dahinter steckt, betrifft uns sehr und fällt uns regelrecht in den Schoß. Wir brauchen im Grunde nur staunend dazusitzen und Danke zu sagen. Wir können auch gar nicht mehr tun als das, weil Gott in diesem Punkt schon alles getan hat. Aber Sie ahnen schon, dass uns der zweite Punkt stärker in die Pflicht nimmt. Denn nun kommt heraus, dass wir die Botschaft von Ostern weitersagen sollen. Wie wichtig das ist, das haben wir ja am Predigttext gesehen. Als die Frauen den Engel im Grab sehen und seine Botschaft hören, da ist das total verständlich, dass sie von Furcht und Zittern ergriffen werden und weglaufen. Überlegen Sie sich mal, wie wir reagieren würden, wenn uns plötzlich ein Engel erscheinen würde. Aber es war eben auch ein Heil und Segen, dass sie nach diesem Schock ihre Sprache wiedergefunden haben und den Jüngern davon erzählt haben. Aber damit, dass die Menschen damals vom leeren Grab erzählt haben, ist es nicht getan. Es ist nach wie vor ungemein wichtig, dass diese Botschaft weitergegeben wird, damit sie nicht in Vergessenheit gerät. Damit niemand mehr glaubt, Jesus sei mit seiner Mission gescheitert, damit immer mehr Menschen erfahren, dass es Gott gibt und dass Gott uns sogar noch im Tod begleitet und aus dem Tod befreien kann. Das, liebe Gemeinde, ist aber nicht nur Aufgabe der Pastoren, ältesten Prediger, Lektoren. Jeder, wirklich jeder Christ ist dazu aufgerufen, den Leuten von Jesus und seiner Auferstehung zu erzählen. Schließlich waren das ja auch damals ganz einfache Frauen, die von dieser Botschaft als erste hörten. Und auch die Jünger waren keine gebildeten, gelehrten Männer. Man muss nicht erst studieren, um von Jesus erzählen zu können. Es geht ja nicht darum, möglichst schlau und gelehrt von ihm zu reden. Wir sollen keine Vorträge über Jesus halten. Wir sollen unseren Glauben bekennen. Und wie wir das machen, das ist erstmal gar nicht so wichtig. Ob wir dafür die Worte des Glaubensbekenntnisses nutzen oder biblische Geschichten erzählen oder aus unserem Leben berichten oder einfach versuchen, das, was wir glauben, in Worte zu fassen. Entscheidend ist, dass wir es versuchen und dass wir dabei möglichst echt sind, dass wir das erzählen, was wir wirklich glauben. Natürlich ist das nicht leicht, von seinem Glauben zu sprechen oder von Jesus zu erzählen. Das merkt man immer wieder, wenn man versucht, die richtigen Worte zu finden in einem Gespräch. Unser Glaube ist manchmal schwer in Worte zu fassen. Aber es ist total wichtig, davon zu sprechen. Das weiterzugeben, was wir selbst erlebt haben oder was wir aus der Bibel kennen. Denn wenn wir gar nicht mehr von unserem Glauben und von Ostern sprechen, dann können wir echt einpacken. Als Kirche, als Gemeinde und auch als einzelne Christen. Dann sind wir eine aussterbende Rasse, die sich nicht mehr vermehrt. Auf diese Gefahr soll uns die Geschichte von den weglaufenden Frauen am Ende des Markus-Evangeliums aufmerksam machen. Aber, liebe Gemeinde, dieser Gefahr müssen wir uns nicht allein stellen. Denn ich glaube, die Frauen haben damals ihre Angst nicht aus eigener Kraft überwunden. Und auch die Jünger haben nicht gesagt, so, jetzt wollen wir den Leuten mal verkündigen, was Sache ist. Sie haben sich auf die Straße getraut, aber doch erst, nachdem Gott ihnen durch seinen Heiligen Geist dazu den Mut gegeben hat. Und sie haben nur deswegen die Menschen ansprechen können, weil Gott ihnen geholfen hat, die richtigen Worte zu finden. Und so ist das auch heute noch. Wir sind nicht nur verpflichtet, von unserem Glauben an den auferstandenen Jesus zu erzählen. Uns wird auch verheißen, dass uns Gott dabei unterstützt, dass er uns hilft, den Mut und die richtigen Worte oder vielleicht auch nur die richtigen Gesten zu finden. Liedermacher Reinhard Becker hat das in einem Lied über Osterspuren so gesagt. Wenn mir einer die Frage stellt nach Osterspuren in unserer Welt, muss ich nicht schweigen, will ich ihm zeigen, wo und wann heute geschieht, was damals begann, als Ostern seinen Anfang nahm. Wo einer dem anderen neu vertraut und mit ihm eine Brücke baut, um Hass und Feindschaft zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. Wo einer am Ende nicht verzagt und einen neuen Anfang wagt, um Leid und Trauer zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. wo einer im Dunkeln nicht verstummt, sondern das Lied der Hoffnung summt, um Totenstille zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. Wo einer das Unrecht beim Namen nennt und sich zu seiner Schuld bekennt, um das Vergessen zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. Wo einer das Unbequeme wagt und offen seine Meinung sagt, um Schein und Lüge zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. Wo einer gegen die Strömung schwimmt und fremde Lasten auf sich nimmt, um Not und Leiden zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. Wo einer dich aus Trägheit weckt und einen Weg mit dir entdeckt, um hohe Mauern zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. Wie gut, dass das Evangelium nach Markus nicht endet mit den Worten, sie fürchteten sich. Wie gut, dass das Evangelium weitergeht mit folgenden Worten. Vers 15. Jesus sprach zu den Jüngern, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und Vers 20. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Osterspuren. Die Menschen sollen merken, Ostern gibt's nicht nur was zu feiern, sondern auch was zu glauben. Amen. Wir singen Lied 116, Vers 4 und 5. Lied 116, Vers 4 und 5. An Ostern gibt's nicht nur was zu feiern, sondern auch was zu glauben. Und was glauben wir genau? Wir haben mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis wunderschöne Worte die uns dabei helfen, über den Glauben zu sprechen. Und so sprechen wir: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir hören Psalm 121, Vers 1 und 4. Lass uns danken und Fürbitte halten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du für uns da bist. Du bist uns immer nah und hast ein offenes Ohr für uns. Wir können jederzeit mit unseren Sorgen und Nöten zu dir kommen und du hörst geduldig zu. Und dann schenkst du uns dein Wort. Es sind Worte, die wir nachlesen können im Evangelium. Es sind Worte, die nicht mit Furcht und Schrecken enden, sondern mit deinem Wirken in unserer Welt. Denn du hältst diese Welt in deiner Hand. Und wir können nicht tiefer fallen als in deine Hände. Dafür danken wir dir von Herzen. Wir bitten dich für alle Menschen, die das Gefühl haben, sich in einem Endlosfall zu befinden. Sie haben das Gefühl, keinen festen Boden unter den Füßen zu haben. Sie fallen und fallen, weil Krankheit, Tod oder andere Sorgen ihnen den Halt nehmen. Wir bitten dich, nimm dich ihrer an. Sei da, wo wir Menschen nicht weiter wissen. Schenke Perspektiven und Sicherheiten, wo an vermeintlich sicheren Grundfesten gerüttelt wird. Erbarme dich unser und erbarme dich deiner ganzen Welt. Amen.
Als Schlusslied hören wir die erste Strophe von Lied 116. Lied 116, erste Strophe. In die Welt, nicht mit Furcht und Schrecken, sondern laut singend und jubilierend, weil Jesus wahrlich auferstanden ist. Wir gehen nicht allein, sondern mit Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und ergebe dir seinen Frieden. Amen.